Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, ihr Lieben, schön euch zu sehen. Danke, Andreas, schön, dass du uns begleitet hast, dass wir uns alle noch besser hören konnten und der Herr hat uns garantiert auch gehört. Weil du eben den Fall des Handys so aufgegriffen hast in der Moderation, muss ich nochmal was dazu erzählen. Der Herr hat wirklich auch mein Handy in der Hand. Ich bin nämlich gestern Abend relativ spät ins Bett gegangen, hatte noch einiges vorzubereiten und dann wollte ich noch meinen Rücken ein bisschen wärmen, damit sich die Muskelfasern entspannen. Dann habe ich irgendwie das Wasser dumm hingestellt, bin angeeckt, konnte dann noch das halbe Wohnzimmer wischen. Also unterm Sofa und auf dem Sofa. Und dann war ich leicht genervt und fand mein Handy nicht. Und ich musste dann einen Wecker stellen für den nächsten Tag. Also sprich heute. Und dann habe ich mich richtig aufgeregt, dass das Handy nicht da ist. Und dann fiel mir so ein, Mensch, warum regst du dich jetzt auf? Hättest du auch einfach mal beten können. Und ich so leicht genervt, ja, okay, Herr, alles klar, toll. Aber du weißt doch selbst, wie das alles gelaufen ist. Dann zeig mir doch mal, wo das Handy ist. Ich gucke nach vorne, bums, liegt das Ding im Halbdunkeln auf dem Tisch da in der Kommode im Flur. Und ich dachte mir so, ja, selbst solche fast schon unehrfurchtsvollen Gebete, wenn sie denn ehrlich sind, hört Gott. Das hat mich dann doch beschämt und insofern hat das gut gepasst, dass es jetzt nochmal runtergefallen ist. Ja, herzlich willkommen zu Teil 3 unserer Oberlausitzer LKG-Predigtreihe, allerdings rüber bis Pirna, Autoren des Neuen Testamentes. Wir befinden uns ab jetzt hier im Gemeindestudio Görlitz. Ich habe noch ein paar Gesellen mitgebracht. Ein paar werdet ihr im Laufe der Predigt kennenlernen. Zwei stelle ich euch jetzt vor. Erstens die Moderatorin Laura Marie. Zweitens den Apostel Petrus als Star-Bibelgast. Und Sprecher für beide ist meine Wenigkeit. Inhaltlich wird es um die beiden Petrusbriefe gehen, sowie sein Auftreten in den Evangelien. Und was das mit uns heute im 21. Jahrhundert zu tun hat. Bevor ich die Bühne freigebe für die beiden, noch als Ergänzung zu dem, was Andreas gesagt hat. Nach dem Bezirksgemeinschaftstag am Sonntag findet am Montag um 7:30 eine Vertiefung statt. Also, dass das Thema am Sonntag noch eine Vertiefung erfährt. Alles Krise oder was, warum wir denn noch mutig nach vorne schauen dürfen. Und zweitens, ich bringe noch Grüße mit aus der Gemeinde in Pirna und aus der Gemeinde in Löber. In diesem Sinne herzlich willkommen, Laura, Marie und Petrus. Mensch, was freue ich mich, Petrus, endlich mal live mit dir sprechen zu können.
Ich grüße dich und bedanke mich für die Einladung zum Gespräch.
Petrus, verrat uns doch mal zu Beginn eine unerwartete Eigenschaft von dir.
Ja, ich habe viel geschrieben, aber die Petrusbriefe habe ich nicht geschrieben. Andererseits ist einer der vier Evangelienberichte eigentlich das Petrusevangelium.
Petrus, jetzt verblüffst du mich. Erklär mal.
Silvanus hat den ersten Petrusbrief geschrieben. Steht übrigens am Ende des ersten Briefes. Könnt ihr nachlesen, 1. Petrus 5, Vers 12. Er ist übrigens unter dem Namen Silas bekannter. Also der Typ, der mit Paulus im Knast saß und nächtlichen Lobpreis gemacht hat.
Aha, Silvanus also. Und was ist jetzt mit dem Evangelium? Warum soll das ein Petrus-Evangelium sein?
Das ist so, Johannes Markus hat es niedergeschrieben. Nach ihm ist es bekannt, das Markus-Evangelium. Er hat mich auf vielen Reisen begleitet. Das Markus-Evangelium entstand, als die ersten Christen ihn baten, meine Verkündigungen aufzuschreiben. Also kann man auch vom Petrus-Evangelium sprechen. Ein Hinweis findet ihr auch in 1. Petrus 5, Vers 13.
Petrus, warum hast du das denn nicht selbst aufgeschrieben? Bist du schreibfaul?
Er hat für mich übersetzt.
Wozu brauchst du einen Übersetzer, Petrus?
Ich bin kein Theologe. Ich kann nicht so gut Griechisch. Ich bin einfach ein jüdischer Fischer.
Beeindruckend. Du bist kein Theologe. Aber an deinen Texten reißen sich Theologen die Haare aus.
Wie schade.
Schade um deren Haare. Der Herr hat doch alle Haare auf ihrem Kopf gezählt. Außerdem frage ich mich, was an meinen Briefen so kompliziert sein soll. Für die komplizierten Sachen war doch mein lieber Bruder Paulus zuständig. Na, Paulus, dann mach's doch jetzt einfach mal kurz und bündig. Um was geht's in deinen Briefen? Also gut, im Brief 1 geht es darum, dass man sich über die Rettung durch Jesus freuen soll. Wer sich mit seinem Leben an Jesus hängt, der hat mehr, als er sich je wünschen könnte. Selbst die Propheten würden ihn beneiden. Okay, Petrus, jetzt hast du den Wunsch aber ganz schön vollgenommen. Wenn ich mir die heutigen Christen so ansehe, scheinen sie neben Jesus erst mit einem gewissen Maß an Spaß und Luxus zufrieden zu sein. Naja, das liegt dann aber nicht an mir oder der Botschaft unseres Herrn. Der hat im Überfluss und er gibt im Überfluss. Was soll ich da noch mit Luxus? Und Spaß? Naja, also die Hochzeit zu Kana, die hatte viel an Spaß zu bieten. Aber eben noch viel mehr. Sicher, die Gefahr der Ablenkung, das kannten auch die Christen im Jahr 60 nach Christus. Doch die meisten hatten dafür keine Zeit. Sie wurden verfolgt, sie bekannten sich zu Jesus und nicht zum Kaiser. Leiden gehört übrigens zum Leben eines Christen dazu, eigentlich genauso wie bei euch Deutschen die Butter aufs Brot. Ich weiß, ist ein komischer Vergleich, aber es gibt im Leiden eben auch Grund zur Freude. Ja, gerade deshalb, wegen dem Leid gibt's Grund zur Freude. Also bitte, Petrus, das verstehe ich nicht. Wir sollen uns freuen, weil oder wenn wir leiden? Christen sind doch keine Psychopathen. Na, wollen wir es hoffen. Es ist eine Ehrenzumutung Gottes, wenn wir leiden. Natürlich nicht, wenn wir leiden, weil wir eine Bank ausgeraubt haben und nun bei trockenem Brot im Knast sitzen, sondern wenn wir leiden, weil wir an unseren Herrn Jesus Christus glauben und uns zu ihm bekennen. Er ist nämlich mehr als der Prototyp eines echten Helden. Eines Helden, wie man sie vielleicht heute so, naja, aus dem Fernsehen kennt oder aus mancher Fernsehserie, zum Beispiel Iron Man oder Superwoman. Nein, Jesus ist der Erlöser selbst. Er hat gelitten für unser Versagen und ist dauerhaft nicht im Grab geblieben. Das ist einmalig in der Weltgeschichte. Denn so hat er uns die Tür zum ewigen Leben geöffnet. Also eigentlich kann man dann ja in Dauerschleife Halleluja singen, oder? Doch warum sollen wir selbst noch leiden, wenn Jesus das schon für uns getan hat? Das bringt doch keinem was. Der Schein trügt, Laura Marie. Jesu Leiden und Tod haben uns was gebracht, sehr wohl. Das war Gottes Wille. Und das hat man aber erst ein paar Tage später gesehen, nämlich als er auferstanden ist. Zumindest ein bisschen hat man es gesehen. Er hat den Tod besiegt und hat triumphiert. Somit wird auch unser Leiden anderen was bringen. Nicht, weil er uns so gerne leiden sieht, sondern damit wir ihm ähnlicher werden. Wir sollen Jesu Fußspuren folgen. Er sagte doch selbst, unser Herr, ein Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben Sie mich verfolgt, werden Sie euch auch verfolgen. Petrus, das ist aber schon ein bisschen verrückt, um ehrlich zu sein. So habe ich Christsein nie gesehen. Ja, kannst du mal sehen. Ich hoffe in der Tat, dass du verrückt bist. Und ich hoffe, dass du nämlich hingerückt bist. Hingerückt von deinem Leben ohne Gott. Hin zu dem lebendigen Stein Jesus. Für die einen ist er nämlich der von Gott gelegte kostbare Eckstein. Für die anderen ist er etwas, woran man sich stößt. Sie werden ihn verwerfen und letztlich ihr Leben an die Wand fahren. Also hopp oder top. Aha, also auf uns übertragen, wie bei Bayern München oder Roland Kaiser. Die einen lieben den Verein oder lieben den Sänger und die anderen hassen Verein oder Sänger.
Ja, sozusagen. Allerdings ist die Entscheidung für oder gegen Jesus von deutlich größerer Tragweite.
Okay, Petrus, halten wir fest, wenn ich mich also zum Felsen Jesus halte, wie du sagst, dann werde ich selbst anstößig, wie so ein kleiner nerviger Kiesel im Schuh, den man loswerden will. Du, Petrus?
Ja.
Ich habe ehrlich gesagt ein Problem damit.
Okay, wie kommt's?
Naja, du bist, ich meine, bei dir ist der Name schon Programm. Simon Petrus, der Fels, so hat Jesus dich selbst genannt. Du bist ja sozusagen der kleine Eckstein, auf dem Jesus seine Gemeinde baut. Aber ich bin so harmoniebedürftig und eher zurückhaltend. Schwierige Situationen lähmen mich. Du warst immer so initiativ und so mutig. Du bist sogar auf stürmischem Wasser gelaufen.
Naja, aber ich bin auch ziemlich abgetaucht. Der Herr musste mich erstmal aus dem Wasser fischen, weil mich die Wellen so durcheinander gebracht haben. Und ich habe nicht mehr auf ihn geguckt.
Aber Petrus, du bist doch dann anschließend zum Menschenfischer geworden.
Jetzt brauche ich mal zwei Freiwillige, die mir helfen, die beiden Fische hier in das Netz zu bringen.
Haben wir zwei, jawohl. Zwei gestandene Männer. So, ich gebe dir, du nimmst das Netz. Wir sehen, dass die Fische. Bisschen Friemelarbeit. Vielen Dank euch. Petrus musste erst aus dem Wasser gefischt werden, aus seiner Angst vom Herrn, bevor er selbst Menschen fischen konnte. Und das Wortspiel hat noch einen dritten Aspekt, denn Petrus war ja selbst Fischer. Hören wir weiter, was er sagt. Ja, ich bin zwar zum Menschenfischer geworden, aber erst nachdem ich ihm zuvor eine Lehrstunde in Sachen Fischen erteilen wollte, aber ich wurde eines Besseren belehrt. Nämlich, dass er mir eine Lektion in Sachen Gottvertrauen erteilen muss. Ihr erinnert euch, Petrus hat die Nacht nichts gefangen. Und am nächsten Morgen kommt Jesus und sagt, ey, fahr nochmal raus, hier, fisch mal noch was. Und der hat sich gedacht, hier, du spinnst wohl. Ich habe Ahnung vom Fischen und die sind nur nachts da und am Tag verziehen die sich alle. Petrus hat das vielleicht nur gedacht, hat sich nicht getraut, es zu sagen, hat es gemacht und war beschämt, genau wie ich heute Nacht mit dem Handy. Das waren nicht nur zwei, das waren 100, vielleicht sogar Hunderte. Stimmt schon, Petrus. Aber später, bei deiner Pfingstpredigt, da haben sich 3000 Leute auf einen Streich bekehrt. Oh Mann, und das war die Höhle. des Löwen, vor den ganzen Juden. Die waren doch damals froh, dass Jesus endlich tot war. Und du, Petrus, hast ihnen ins Gewissen geredet. Sowas würde ich doch nie hinkriegen. Mein Bekenntnis. Dadurch würden sich doch nicht mal 2 Personen bekehren, geschweige denn 3000.
Weißt du denn nicht, was dem vorausging?
Weißt du nicht, was dem vorausging, dass Gott mich dafür gebrauchen konnte, für diese Pfingstpredigt? Ich musste erst fallen, damit er mich wieder aufrichtet. Ich bin es doch, der Jesus verleugnet hat. Ich war der Wortführer unter den Jüngern. Doch dann war ich zu feige, mich im Hof des Hohen Priesters zu ihm bekennen. Ich wollte für Jesus kämpfen. Ich habe gesagt, wenn alle von dir weglaufen, ich werde dich verteidigen und mit dir sterben. Und er sagte mir, ich sag dir noch, bevor der Hahn kräht, 2-mal wirst du mich 3-mal verleugnen. Ich wollte für Jesus kämpfen, doch er musste meinen Hochmut besiegen. Ich wollte für ihn sterben, doch dann ist er für mich gestorben. So oft wollte ich übermütig die Kraft meiner Hände beweisen, nicht nur beim Fischen, doch dann musste ich mich unter seiner Hand demütigen, damit er mich erhöht zu seiner Zeit. Puh. So habe ich Jesus noch nie gesehen. Bei ihm muss man ja wirklich umdenken lernen. Bei Jesus geht es ja so richtig ans Eingemachte.
Das kannst du laut sagen. Und er kann uns nur deshalb Hoffnung geben, weil er den Tod besiegt hat und uns daran Anteil gibt.
Deshalb sage ich ja, freu dich über deine Rettung. Als Christ bist du Himmelsbürger. Du bist ein VIP Gottes, eine ganz wichtige Person Gottes. Diesen Status kriegst du sogar geschenkt, aber auch nur geschenkt. Aus Gnade. Unverdient. Setz alles daran, das tiefer zu kapieren. Investiere Zeit in die Beziehung mit Jesus. Er muss das Wichtigste in deinem Leben sein. Und das macht dein irdisches Leben auch reich. Nicht Geld, Auto oder Haus oder Erfolg, so nett das auch alles ist. Bei Jesus gibt es einen krassen Kategoriewechsel. Und so bist du natürlich auf der Erde ein Ausländer geworden. Deshalb behandeln dich manche Leute unfair oder gemäß eurem Sprachgebrauch Christophob. Ja, ich verstehe. Aha. Ich bin also ein Ausländer. Verstehe. Also verstehen die Nicht-Christen meine Sprache nicht?
Genau, sie verstehen nicht, warum du wegen Jesus Nachteile in Kauf nimmst.
Sie verstehen nicht, warum dir Gemeinde wichtig ist. Du sollst schon sagen, was Jesus dir bedeutet und warum er auch für andere wichtig ist. Aber dein Charakter soll das unterstreichen. Glaubwürdigkeit, Demut, Selbstbeherrschung. Das fällt positiv auf. Zuerst in der Familie und in der Gemeinde, dann aber auch am Arbeitsplatz und in der Gesellschaft. So bringt man dummes Gerede zum Schweigen.
Verstehe. Ja, und wie soll das jetzt praktisch aussehen, Petrus?
Naja, es wirkt zum Beispiel unglaubwürdig, wenn man sich als Christen nicht vertragen will. Oder die Gemeinschaft mit anderen Christen meidet, weil sie irgendwie komisch sind. Oder spießig. Oder zu laissez-faire, locker drauf oder ähnliches. Das Ding ist, sie sind deine geistlichen Geschwister. Und Geschwister wird man nie los, ob sie einem gefallen oder nicht. Und kein Vater freut sich, wenn sich seine Kinder andauernd zoffen.
Nach außen wirkt das nicht überzeugend und sei kein Sonntagschrist, der in der Gemeinde fromme Lieder singt und in der Schule Witze über ihn macht. Oder am Arbeitsplatz. Okay, Petrus, Glaubwürdigkeit im Alltag. Da habe ich ja was zu üben. Wie soll ich mich nun praktisch zur Regierung verhalten? Ich meine, die war doch bei dir damals mehr als christenfeindlich. Du bist doch selbst letztlich von Kaiser Nero in den 60ern getötet worden. Ist bei uns heute jetzt nicht so extrem, aber zumindest in den westlichen Ländern. Aber christliche Werte haben es immer schwerer. Ja, also, Laura Marie, der Obrigkeit Respekt zu zollen, das gilt immer und für alle. Der Meister will, dass wir dem Staat das geben sollen, was ihm gehört, also Steuern zahlen und so. Die religiösen Chefs, ja, die ist er damals scharf angegangen. Die hätten es besser wissen müssen, die hatten ja das Gesetz. Und die Propheten. Aber die Regierungen, die haben oft vom Christentum keine Ahnung. Und trotzdem sind sie von Gott eingesetzt. Volksaufstände sind somit nicht der Wille Gottes. Ich sage nicht damit, dass Demos automatisch verboten sind, aber Volksaufstände sind somit nicht der Wille Gottes. Denn die Regierung versucht stets, das Gute zu tun. Was? Petrus, willst du mich? Glaub mir, sie will in den allermeisten Fällen wirklich das Gute tun. Nur leider hat sie oft ein falsches Verständnis von dem, was gut ist. Und wenn man erstmal an der Macht ist, geht das sehr schnell mit diesem falschen Verständnis von Gut und Böse. Natürlich gilt parallel, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Aber Staatsstreich ist nicht. Aber Petrus, wenn Unschuldige die ganze Zeit leiden und sterben müssen, gerade auch Christen, das ist schrecklich, ja. Und natürlich setzen wir uns füreinander ein, aber wir erzwingen es nicht. Unser Herr hat es doch vorgemacht. Er hat nicht zurückgeschlagen, obwohl er im Recht war. Er hat seinen Vater im Himmel machen lassen, der gesagt hat, rächt euch nicht selbst, die Rache ist mein. Jesus wusste, sein Vater ist gerecht. Und der hat dann auch Ostern möglich gemacht. Ostern hätte es ohne Karfreitag nicht gegeben. Und Karfreitag war der große Leidenstermin von Jesus. Also, ohne sein Leiden und Sterben gäbe es keine Erlösung. Ja, Petrus, ich beginne zu begreifen, was Jesus getan hat, ist einzigartig. Und sein Werk verändert auch unsere Taten. Eigentlich logisch, dass es nicht nur für mein persönliches Verhalten, sondern auch für mein Verhalten der Regierung gegenüber gilt. Aber apropos privat, was ist denn da so Gottes Vorstellung? So zum Beispiel für Ehe und Familie. Naja, zum Beispiel, dass der Mann die geistliche Hauptverantwortung hat. Er sollte der Herr im Haus sein. Boah, Petrus, du bist ja genauso frauenfeindlich wie Paulus. Also jetzt mach mal halblang hier, ja, okay. Es ist frauenfreundlich, wenn ein Mann sich vor Gott in besonderer Weise für seine Familie verantwortlich weiß. Im Vergleich zu den Juden war es frauenfreundlich, dass Frauen für den Himmel das gleiche Erbrecht zugesagt bekamen wie Männer. Auch von Paulus weißt du, dass Männer ihre Frauen lieben sollen, wie sich selbst. Und damit haben wir Männer so unsere Probleme. Genau wie ihr Frauen manchmal mit der Unterordnung. Deshalb brauchen wir alle miteinander Gebet. Herrschen heißt also mit gutem Vorbild vorangehen und nicht unterdrücken. Bei der Gemeinde ist das doch auch so. Die Gemeindeglieder sollen sich der Gemeindeleitung unterordnen. Und die Ältesten sollen dienende Vorbilder sein. ohne auf eigene Vorteile bedacht zu sein. So. Na, dann gibt es offenbar noch so manches zu tun in unseren Ehen, Petrus. Aber im gleichen Abschnitt schreibst du davon, dass Frauen nicht so auffälligen Schmuck und aufwendige Frisuren und Kleider tragen sollen. Wie soll ich denn nun das verstehen? Es liegt doch in der Natur jeder Frau, sich hübsch machen zu wollen und in der Natur jedes Mannes, das schön zu finden. Ja, das stimmt schon. Und selbstverständlich soll sich eine Frau für ihren Mann attraktiv gestalten. Und der Mann soll bei seiner Frau bitteschön nicht mit Lob sparen. Als Ehemann weiß ich, wovon ich spreche. Aber pompöse oder sehr freizügige Kleidung oder sehr aufreizendes Äußeres in der Öffentlichkeit, wie das ja in eurer Zeit so relativ oft Mode ist, das bringt eher Anerkennung für deinen Körper und weniger für dich. Und das fördert nicht die Liebe, sondern die Untreue. Dadurch geht Gottes guter Plan für Ehe mit verbindlicher Freude aneinander kaputt. Und letztlich auch die Gesellschaft. Puh, Petrus. Also wenn ich jetzt überlege, heißt das dann praktisch für mich sozusagen, im Schlafzimmer ziehe ich mich für meinen Mann in einem schönen Kleid an und auf der Straße ziehe ich den Schlafanzug an? Vom Prinzip her eine gute Idee. Ich sehe, Petrus, dir geht es nicht um Religiosität. Es geht um ein befreites, aber geordnetes Leben. So ist es. Genau so ist es. Und zwar ein befreites und geordnetes Leben zur Ehre Gottes. Vergiss das bitte nicht. Gott hat nichts mit Religion oder Verehrung zu tun. Gar nichts. Sondern mit Leben und Hingabe. Er ist die Ursache des Lebens. Er will, dass wir mit ihm leben. Und zu diesem Leben und dem Leben mit ihm gehört auch Rücksicht aufeinander zu nehmen. Sich um Einigkeit zu bemühen, Gastfreundschaft zu üben. Nicht gleich beleidigt die Tür zuzuschlagen, wenn der andere mal nicht nach der eigenen Pfeife tanzt. Aufzupassen, was man sagt und wie man es sagt. Tja, dann wirst du auch mal anecken, selbst wenn du das Richtige tust. Doch ich verspreche dir, Gottes Herrlichkeit, Liebe und Gnade, sie begleiten dich. Deshalb bleib dran. Uiuiuiuiuiui, das ist jetzt aber ganz schön viel auf einmal. Klingt aber irgendwie sehr gut. Wie soll ich mir das merken? Und Petrus, wie soll ich das umsetzen? Schau auf Jesus. Schau auf Jesus, der macht dich stark. Und er gibt dir auch Freude dazu. Es ist ja kein hingeklatschter Moralkatalog, sondern eine göttliche Lebenshilfe. Natürlich gibt es da jemanden, der dir das madig machen will, den Teufel. Widersteh ihm. Er geht rum wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Aber wohlgemerkt, der tut nur so. Der ist kein Löwe. Der wahre Löwe von Juda ist unser Herr. Mit Verlaub, Petrus, Widerstand ist aber manchmal ganz schön schwer. Ja, das stimmt, Laura Marie. Zu Recht schreibt Paulus ja auch vom Kampf des Glaubens. Und die hat jeder an anderen Ecken. Und er schreibt nicht von einem Wellnessurlaub des Glaubens. Wenn es um nichts ginge, wenn nichts passieren könnte, ja, wenn wir immun gegen die Sünde wären, dann hätten wir Apostel uns die Briefe und Evangelien auch sparen können. Bleib an ihm dran und weiterhelfen kann dir da auch mein zweiter Brief. Gib Irrlehre keine Chance. Wenn zum Beispiel geistliche Leiter auffällig viel Geld eintreiben, ist das ein Grund, skeptisch zu werden. Ebenso, wenn an der biblischen Sexualmoral herumgebastelt wird und irgendwelche Alternativen zur Ehe zwischen Mann und Frau als gut und fortschrittlich dargestellt werden. Solche Leute machen sich oft auch über Jesus und die Bibel lustig und zweifeln beides an. Sie versprechen die Freiheit, aber sie sind doch von sich selbst versklavt, von ihren eigenen Wünschen. Das gab es übrigens schon zu Noahs Zeiten, ist nichts Neues. Und auch zu Sodom und Gomorra, doch Gott hat Lot gerettet.
Das heißt, der Herr bringt seine Leute durch, wenn sie sich bringen lassen.
Ja, stimmt schon, Petrus. Seltsam, dass auch bekannte Heilungsprediger oft sehr reich sind und besonders eifrig im Spenden sammeln und dann manchmal, was weiß ich, wie weit rumreisen, um möglichst viel Geld zusammenzukriegen. Und die LGBTQ-Lobby, die es ja gut meint, aber letztlich eher zur Zerstörung von Menschenleben beiträgt, die wird auch von der EKD sogar noch gepusht und gefördert.
Ja, genau. Weißt ja, was unser Herr in der Endzeitrede gesagt hat. Nicht alle, die zu mir Herr, Herr sagen, werden ins Himmelreich kommen.
Das gilt übrigens nicht nur für die beiden von dir genannten Gruppen, also Heilungsprediger und LGBTQ-Lobby. Jeder Christ sollte sich fragen, glaube ich wirklich, dass Jesus lebt? Bin ich ihm gehorsam und bin ich von ihm angenommen? Oder bin ich von meinen Begierden bestimmt? Und liebe ich meine Geschwister?
Ja, das sind wirklich ernste Fragen, Petrus. Ich will mir das mitnehmen. Apropos, Petrus, wir müssen mal langsam zum Schluss kommen. Unsere Sendezeit neigt sich dem Ende.
Aber mir brennt noch eine Frage unter den Nägeln, denn es geht ja auch mit der Welt dem Ende entgegen. Also, wie ist denn das heute so mit der Wiederkunft Jesu? Ich meine, du schreibst in deinem zweiten Brief, dass wir auf den Herrn warten sollen. Deine Briefe sind jetzt schon fast 2000 Jahre alt. Was ist denn nun? Ihr Apostel habt doch auch schon mit Jesu zweitem Kommen gerechnet. Und was darf ich mir unter verglühenden Himmelskörpern und zerschmelzenden Elementen vorstellen?
Ich versuch's kurz zu machen, Laura Marie. Also erstens, ja, der Herr kommt immer noch wieder. Er hat Geduld. Deshalb kommt uns das vor, als wird sich's ewig hinziehen. Vergiss nicht, für Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag. Und er will, dass viele zum Glauben kommen. Zweitens, wie das mit den Elementen wird, keine Ahnung. Ich bin kein Prophet. Aber immerhin kann man sich heute ja sowas wie ein schwarzes Loch vorstellen, das auf das die Erde zusteuert und in dem die Erde dann aufgesogen und auseinandergerissen wird. Dann würde nicht nur alle Materie, sondern sogar die Atmosphäre verglühen. Aber ob es nun so kommt, was weiß ich, ist letztlich auch völlig unwichtig, weil es schon ins Spekulative geht. Wichtig ist nur, Gottes großer Tag wird krasser als alles, was wir uns vorstellen können. Und niemand wird Gottes Gericht entkommen, wie auch im Universum einem schwarzen Loch nichts entkommen kann, nicht einmal Licht. Nur Jesus kann uns schützen. Bei ihm sind wir sicher. Außerdem hat er eine viel bessere Heimat für uns bereit. Also gilt es, sich an ihn zu halten und nicht sein eigenes Ding zu drehen, sondern in Heiligkeit und Ehrfurcht vor und mit Jesus zu leben. Oh Mann, Petrus, da wird mir aber trotzdem ganz anders zumute, wenn ich da so drüber nachdenke.
Laura Marie, sorg dich nicht. Alle deine Sorgen werf auf ihn. Denn er sorgt für dich. Egal, was kommt.
Petrus, danke für diese Ermutigung und vielen Dank für das Gespräch. Was ist dein Schlussstatement?
Natürlich der Schluss meines zweiten Briefes aus der Bibel. Weil ihr das alles jetzt schon wisst, liebe Geschwister, passt auf, dass ihr nicht der Selbsttäuschung der gottlosen Menschen mit fortgerissen werdet und euren festen Stand verliert. Nehmt vielmehr zu in der Gnade und lernt unseren Herrn und Retter Jesus Christus besser kennen. Ihm gehört alle Ehre schon jetzt und auch in alle Ewigkeit. Amen.